SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Wir stehen wieder einmal an der Schwelle einer neuen Phase der Pandemie. Eine Phase, in die wir eben nicht mit Sorglosigkeit, aber doch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen, mit berechtigten Hoffnungen hineingehen können.
Bundeskanzlerin Angela Merkel nach den Bund-Länder-Gesprächen zur Corona-Krise, die sich rund 9 Stunden hingezogen haben. Es wurde hart gerungen. Lockerungserwartungen standen der Sorge vor einem Hochschnellen der Infektionszahlen gegenüber, gerade wegen der Gefahr durch die Virusvarianten. Worauf sich die Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen verständigt hat. Wir informieren Sie jetzt über die Einzelheiten. Es ist Donnerstag, der 4. März. Mein Name ist Andreas Bönisch. Guten Morgen. Fest steht, der Corona-Lockdown wird verlängert bis zum 28. März. Aber es wurde eine Art Stufenplan vereinbart, wie Deutschland in 5 Öffnungsschritten wieder zurück in die Normalität kommen soll. Dazu gehört, dass ab dem kommenden Montag die Kontaktbeschränkungen gelockert werden, Treffen von 2 Haushalten mit maximal 5 Personen, Kinder unter 14 Jahren nicht mit eingerechnet, sind möglich. Martin Polanski über weitere beschlossene Lockerungen.
So gilt ab kommenden Montag Buchhandlungen öffnen. Und in Regionen mit einer Inzidenz unter 50 können alle Einzelhändler und Museen wieder aufmachen. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 brauchen Kunden oder Besucher allerdings einen Termin. Ab dem 22. März könnten auch Außengastronomie, Theater und Kinos wieder öffnen, abhängig von der Entwicklung der Infektionszahlen. Bemerkenswert ist, dass die Inzidenzwerte 50 und 100 nun die zentrale Rolle spielen sollen.
Und das bedeutet, die 35 ist raus aus den Corona-Vorgaben. Angela Merkel konnte sich an diesem Punkt nicht mehr durchsetzen. Der Inzidenzwert 50 spielt die zentrale Rolle, aber die Bundeskanzlerin sorgte dafür, dass eine Notbremse eingebaut wurde, sollten die Infektionszahlen wieder ansteigen.
Und wenn auf dem Weg zwischen einem Öffnungsschritt und dem nächsten die Inzidenz von 100, also die Verdopplung von 50, passiert, dann muss ich, wenn das 3 aufeinanderfolgende Tage so ist, an dem 2. darauffolgenden Tag dann den Schritt wieder zurückgehen zum Ausgangspunkt, so wie es vor dem 8. März war. Das heißt, wir bauen eine Notbremse ein, wenn wir in ein exponentielles Wachstum geraten, deshalb die 100, die Verdopplung der 50, dann muss sozusagen wieder zurückgegangen werden zu der Situation vor dem 8. März.
Geeinigt haben sich Bund und Länder auch darauf, Hausarztpraxen bereits Ende des Monats in die Impfstrategie einzubeziehen. Vorausgesetzt, es sind ausreichend Vakzine vorhanden, um parallel in Impfzentren und Praxen zu impfen. Außerdem sollen sich ab dem kommenden Montag alle Bürger einmal pro Woche kostenlos auf Corona testen lassen können. Der Zweiklang aus fortgesetztem Lockdown bis 28. März mit Lockerungen der Corona-Einschränkungen sei eine Herausforderung, das betonte die Bundeskanzlerin.
Es sollen Schritte der Öffnung sein und gleichzeitig Schritte, die uns in der Pandemie nicht zurückwerfen dürfen. In Europa gibt es sehr viele Beispiele einer dramatischen dritten Welle und diese Gefahr, da dürfen wir uns nichts vormachen, besteht auch für uns.
Angela Merkel nach den rund 9-stündigen Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz tragen die Entscheidungen mit. Kritik an den Beschlüssen kommt aus der Opposition. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch kritisierte den komplizierten Fahrplan für mögliche Öffnungen als Corona-Irrgarten und Inzidenz- und Lockerungswirrwarr. FDP-Chef Christian Lindner verlangte innovative Konzepte. Zusammengefasst zum Nachlesen stehen die Corona-Beschlüsse auch nochmal unter swraktuell.de. Und damit ins Ausland. Nach einer Warnung vor möglichen neuen Angriffen hat das US-Repräsentantenhaus eine für heute geplante Sitzung im Kapitol abgesagt. Geheimdienste sehen eine Gefahr, dass erneut Milizenmitglieder das Kapitol stürmen. Das Repräsentantenhaus sollte heute über ein Gesetz zur Polizeireform debattieren und abstimmen. Am 6. Januar hatten Anhänger des früheren US-Präsidenten Donald Trump das Kapitol gestürmt. Mehrere Menschen starben während des Angriffs. In der schwedischen Stadt Vetlanda hat ein Mann mit einem Messer um sich gestochen und 8 Menschen verletzt. Die Polizei konnte den Täter überwältigen. Carsten Schmiester.
Es werde aufgrund nicht weiter beschriebener Ermittlungsergebnisse nicht nur wegen versuchten Mordes, sondern auch wegen des Verdachts eines Terroranschlages ermittelt. Die schwedische Geheimpolizei SÄPO ist eingeschaltet. In ersten Reaktionen haben Politiker des Landes, allen voran Ministerpräsident Stefan Löfven, die so wörtlich furchtbare Tat verurteilt. Schweden sei daran erinnert worden, wie zerbrechlich die Sicherheit sei, sagte er. In den Medien werden Erinnerungen an den 7. April 2017 geweckt. Damals war ein als Asylbewerber abgewiesener Usbeke in Stockholm mit einem gestohlenen LKW in eine Einkaufsstraße gerast. 5 Menschen starben.
Zum DFB-Pokal. Gestern Abend fanden 2 Viertelfinalbegegnungen statt. Der Zweitligist Holstein Kiel besiegte Rot-Weiß Essen aus der Regionalliga mit 3:0. Kiel steht damit zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Halbfinale des DFB-Pokals. Und im zweiten Spiel des Abends gewann Leipzig gegen Wolfsburg mit 2:0. Thomas Kunze aus der Sportredaktion findet, dieser Sieg geht in Ordnung, weil Leipzig im Verlauf des Spiels besser geworden ist.
Zumindest in der zweiten Halbzeit schon, da war Leipzig wirklich richtig gut mit dem Ball und vor allen Dingen dann auch plötzlich in den Zweikämpfen, das hat noch gefehlt in der ersten Halbzeit. Deswegen gab es dann auch die Ballgewinne, die zu den Kontern führten, die Yusuf Paulsen nach 63 Minuten und He Chang Wang nach 88 Minuten dann auch zu Toren umwandeln konnten. Also die zweite Hälfte war tipptopp, die erste nicht ganz so, da muss man auch ehrlich sein, da hätte Wolfsburg nach 26 Minuten in Führung gehen müssen. Wout Weghorst hat sich da den Ball zum Strafstoß hingelegt. Zuvor hatte Nkunku Mbabu gefoult und es war dann Pech für Wolfsburg und Glück für Leipzig, dass der Holländer beim Elfmeter fulminant ausgerutscht ist. Der Ball ging weit, weit über das Tor. Wenn das Ding drin gewesen wäre, dann wäre es schwer geworden für Leipzig in Rückstand gegen die beste Defensive der Bundesliga. Aber man hört es ja schon, wir bewegen uns da im Bereich des Konjunktivs. Der hilft auch hier nicht weiter. Alles in allem steht Leipzig verdient im Halbfinale, das muss man schon so sagen.
Thomas Kunze berichtete.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute meistens bewölkt. Die Sonne scheint nur ab und zu. In Baden-Württemberg soll es trocken bleiben. In Rheinland-Pfalz entstehen Regenschauer. Örtlich gerade am Nachmittag auch Gewitter. Die Höchsttemperaturen dazu 8 bis 15 Grad.
SWR aktuell. Service.
Wir leben nach wie vor in der Corona-Pandemie. Für viele von uns heißt das Homeoffice. Damit der Workflow auch stimmt, schreiben wir eine E-Mail nach der anderen. Und da schleichen sich schon mal Fehler ein. In der meisten Anzahl der Fälle sind das nur Kleinigkeiten. Aber manchmal ist auch so ein richtiger Klopper dabei. Ein Fehler, der einem nur einmal passieren sollte. Michael Hasenkamp ist Kommunikationstrainer, berät Unternehmen, auch Berufseinsteiger. Und er hat ein Ampelsystem entwickelt, grün-gelb-rot, je nachdem, wie gravierend ein Fehler ist. Herr Hasenkamp, machen wir es mal an Ihrem Nachnamen fest. Die Autokorrektur meines Rechners ändert ihn in Hahnenkampf. Ich übersehe das, schicke die E-Mail ab. Was sagt denn Ihre Ampel? Gelb oder rot?
Naja, das ist auf jeden Fall gelb. Denn der kleine Schreibfehler bedeutet ja nicht, dass es sich um einen systemischen Fehler handelt. Das ist etwas, was wir aus dem Alltag kennen. Und da kann man mit einer kleinen Entschuldigung die Dinge gerade rücken.
Also Sie wären da nicht sauer, wenn sowas passiert?
Nein, überhaupt nicht. Wenn Sie das mehrfach tun, also wenn wir öfter miteinander zu tun haben und ich habe den Eindruck, dass es Ihnen an der nötigen Sorgfalt fehlt, den Namen vernünftig zu verwenden, dann kann es durchaus sein, dass man darüber ärgerlich wird und dass es zu einem systemischen Fehler wird.
Eine kleine Entschuldigung, haben Sie gerade gesagt. Welche Form sollte diese Entschuldigung denn haben?
Na, die Entschuldigung sollte schon ernst gemeint sein und sie sollte demjenigen, an den sie sich richtet, auch tatsächlich das Gefühl geben, dass es ihnen leid tut, dass sie nicht mit der Sorgfalt den Namen verwendet haben. Der Hinweis, dass ihnen selbst diese Unrichtigkeit aufgefallen ist und dass sie grundsätzlich die Namen ihrer Gesprächspartner richtig verwenden wollen, ist eine wichtige Information.
Jetzt lassen wir uns mal generell auf Tippfehler in der E-Mail-Kommunikation schauen. Ist es da angemessen, darüber hinwegzugehen, gar nichts zu unternehmen, wenn das kleine Schreibfehler sind?
Na, ich beobachte als Kommunikationstrainer seit vielen Jahren eine besondere Sensibilisierung der Menschen. Wir haben eine zunehmende Empfindlichkeit und von daher ist es immer gut, präventiv den Gedanken zu entwickeln, ich könnte den anderen damit verletzt haben. Die Einstellung, das ist nicht weiter tragisch, der andere wird schon wissen, dass es sich um einen verzeihbaren Fehler handelt, das reicht in dieser Zeit nicht aus.
Insgesamt, das ist zumindest mein Eindruck, sind mehr Fehler im E-Mail-Schriftverkehr als früher vorhanden, als man Büro- und Geschäftskommunikation noch auf Papier hat stattfinden lassen. Dieser Trend zum Vertippen, wird das durch das elektronische Medium noch gefördert?
Ja, absolut. Also die elektronischen Medien haben ja eine völlig veränderte Geschwindigkeit in der Kommunikation hervorgerufen. Und jeder, der damit täglich umgeht, weiß, wie schnell es dazu kommt, dass man in der Eile und in der Vielfalt der verschiedenen Kommunikationen, die man zu bewältigen hat, solche Fehler macht. Insofern ist es von besonderer Bedeutung, tatsächlich darauf zu achten, dass man dann, wenn es sich um schwerwiegendere systemische Rechtschreibfehler handelt, dass man die A vermeidet oder B, wenn die Mail abgeschickt ist, wenn man sieht, dass es falsch war, dass man das Thema nochmal aufnimmt und sich dafür entschuldigt.
Und wie können wir da wieder besser werden?
Wir müssen achtsamer sein und vor allen Dingen nicht davon ausgehen, dass der andere eine Fehlertoleranz entwickelt, mit der das alles verdeckt wird. Wir leben in einer Zeit, in der viele Kommunikationsteilnehmer glauben, dass man mit dem vorauseilenden Gehorsam darin, dass der andere das nachsieht, dass man damit die eigene Leistungsfähigkeit reduzieren kann. Und genau das ist falsch. Wir leben in einer Zeit der besonderen Sensibilisierung. Kommunikationspartner achten zunehmend darauf, wie der andere sich in diesen Kommunikationsprozessen verhält. Und von daher ist es absolut hilfreich und wichtig, selbst mit einer entsprechenden Sensibilität in solche Kommunikationen einzusteigen.
Vielen Dank, Michael Hasenkamp, Kommunikationstrainer, mit seinen Tipps für eine fehlerfreie Kommunikation per E-Mail und auch Erste-Hilfemaßnahmen, was zu tun ist, wenn sich doch mal so ein richtiger Hammerfehler in eine E-Mail eingeschlichen hat.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Zwei Prozesse im Südwesten werden uns an diesem Donnerstag beschäftigen. Vor dem Stuttgarter Landgericht beginnt das erste Verfahren zum Klinikskandal in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Angeklagt sind drei Personen, die Patienten aus dem arabischen Raum ans Klinikum in Stuttgart vermittelt hatten.
Dabei sollen sie unangemessen hohe Provisionen kassiert haben. Zudem wirft die Anklage den drei Patientenvermittlern vor, für Leistungen kassiert zu haben, die nicht erbracht worden waren. Der Prozess gegen die Patientenvermittler ist der erste zur strafrechtlichen Aufarbeitung des Stuttgarter Klinikskandals. Gegen mehrere ehemalige Verantwortliche am Stuttgarter Klinikum und einen ehemaligen Stuttgarter Krankenhausbürgermeister wird derzeit noch ermittelt. Ob und wann die Stuttgarter Staatsanwaltschaft in diesen Fällen Klage erhebt, ist offen.
Aus Stuttgart, Verena Neuhausen. Im Fall der IS-Rückkehrerin Lisa R. aus Idar-Oberstein will das Oberlandesgericht Koblenz heute sein Urteil verkünden. Die Generalstaatsanwaltschaft fordert 3 Jahre Haft. Die junge Frau müsse freigelassen werden, sagt die Verteidigung.
Sie begründet das damit, dass Lisa R. sich zwar in Syrien der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen hat, unterstützt habe sie den IS aber nur als Hausfrau und Mutter. Der Oberstaatsanwalt wirft ihr allerdings vor, dass sie auch Propaganda verbreitet hat. Eine zentrale Frage für die Richter wird sein, um wie viel eine mögliche Haftstrafe verkürzt wird, weil Lisa R. schon in Syrien rund 1 Jahr in einem kurdischen Gefangenenlager gelebt hat. Lisa R. war nach eigenen Angaben 2013 zum Islam konvertiert und hatte Deutschland im Jahr 2014 mit ihrem damaligen Mann verlassen. Nach ihrer Gefangennahme wurde sie Anfang letzten Jahres zurück nach Deutschland abgeschoben.
Aus Koblenz, Christian Giese-Kessler.
Hauptsache Hauptstadt.
Die AfD gilt seit gestern als Verdachtsfall für den Verfassungsschutz wegen ihrer rechtsextremistischen Strömungen. Gerade im Osten stehen zum Beispiel Mitglieder wie der thüringische Landeschef Björn Höcke schon lange nicht mehr auf dem Boden der Verfassung. Die Entscheidung des Verfassungsschutzes ist vor allem eines, sagt Kilian Pfeffer in Berlin, ein Problem für den AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen.
Viele in der AfD sind nicht gut zu sprechen auf Parteichef Jörg Meuthen. In einer internen Chatgruppe wird Stimmung gegen ihn gemacht. Die AfDler dort sind wütend über seine Strategie, die nicht aufgegangen ist. Meuthen hatte einiges auf den Weg gebracht, um zu verhindern, dass der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall einstuft. Er hatte den rechtsextremen Flügel offiziell aufgelöst, Strippenzieher Andreas Kalbitz aus der Partei geschmissen, auf dem Parteitag in Kalka rundum verbale Schellen verteilt. Er hatte zum Beispiel AfD-Funktionäre kritisiert, die sich distanzlos mit der Querdenkerbewegung gemein machen. Parteikollegen heuchlerisch genannt, die zuerst provozierten und dann Solidarität verlangten. Disziplin eingefordert. Meuthen hat sich verschätzt. Und jetzt könnte er in Bedrängnis geraten. Ich würde nicht mehr auf ihn wetten, sagt einer, der seinem Lager nahesteht. Roland Hartwig, der ehemalige Leiter des AG Verfassungsschutz innerhalb der AfD, fragt auf Twitter bissig: Und nun, Herr Meuthen? Meuthen schreibt, nun haben wir genau die Situation, die einige in der Partei förmlich herbeigesehnt, vor allem aber herbeigeredet haben. Da hat er recht. Besonders im Osten gibt es ständig provokante Aussagen in Sachen Rechtsextremismus. Aktuelles Beispiel von Jens Meyer aus Sachsen, von Beruf übrigens Richter. Er nennt sich der kleine Höcke. Wer in diesen Zeiten nicht als Rechtsextremist diffamiert wird, macht irgendwas falsch, sagt Jens Meyer, und der Beifall auf dem Listenparteitag im vergangenen Monat war ihm sicher. Das Kalkül dahinter, dass die etwas Gemäßigteren in der Partei aufgeben und den ganz Rechtsaußenstehenden das Feld überlassen. Die Frage ist jetzt noch, welche Auswirkungen hat die Einschätzung des Verfassungsschutzes auf die anstehenden Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz? Wenn die AfD schwach abschneidet, dann ist abzusehen, wer dafür verantwortlich gemacht wird. Meuthens Feinde haben einen griffigen Slogan. Meuthen muss weg. Sie bereiten sich schon jetzt auf den Parteitag Ende des Jahres vor. Da wird ein neuer Parteichef gewählt.
Die Meinung von Kilian Pfeffer.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.